I can't always follow exactly what Martin is saying when he's recommending books because I can't read them in German.
Ja, er versteht nicht immer genau, worum es geht, wenn wir Buchvorstellungen machen, weil er eben nicht so gut Deutsch liest.
But this J.C. Ryle book, Thoughts for Young Men, I want to highly recommend.
Aber dieses Buch Gedanken für junge Männer von J.C. Ryle, was ich vorher kurz vorgestellt habe, das möchte er wirklich wärmstens empfehlen.
I make it a point to read this with each of my sons every year.
Wir handhaben das so bei uns. Ich lese dieses Buch jedes Jahr individuell mit jedem meiner Söhne. How old are your sons?
15, 13, 11.
Und seine Kinder sind 11, 13 und 15 Jahre alt. Und jedes Jahr liest er mit ihnen durch dieses Buch, mit jedem Einzelnen.
It's practical for women too. It's not just for men.
Und das funktioniert auch für Mütter mit ihren Töchtern. Okay. So, I'm going to ask a question in German and English, and okay. Then we'll roll the dice and see who's going to answer. Okay. The first question, which is a good question, but actually we should ask you to answer that question, is if someone told you that you had 3 minutes time to explain the gospel, how would you do it? Die Frage in Deutsch, wenn du 3 Minuten Zeit hättest, jemand kommt auf dich zu und sagt, erklär mir das Evangelium. Wie würdest du das Evangelium in 3 Minuten erklären? Rick?
I would talk about 3 things. The fact of the gospel, the theology of the gospel, and the response to the gospel.
Er würde 3 Punkte festmachen. Die Tatsache, the fact.
The facts, which is...
Also die Tatsachen des Evangeliums.
The theology
of... Die Theologie des Evangeliums.
And the response.
Und dass das Evangelium eine Antwort fordert.
The facts are the... Jesus lived a perfect life as God in the flesh.
Die Fakten sind, Jesus lebte ein vollkommenes Leben als der fleischgewordene Sohn Gottes.
Was tempted in all ways like us, but did not sin.
Er wurde in allen Dingen versucht, so wie wir, aber war ohne Sünde.
And died as a perfect substitute for our sins, absorbing the wrath of God in himself.
Und er war der vollkommene Stellvertreter, der für uns gestorben ist und den Zorn Gottes auf sich genommen hat, den wir verdient hätten.
Every man has sinned and deserves God's wrath.
Jeder Mensch ist ein Sünder und verdient und steht unter dem Zorn Gottes.
And Jesus was that substitute in our place to absorb the wrath of God for us.
Und Jesus war eben der einzig würdige Stellvertreter, der den Zorn Gottes auf sich nehmen konnte, den wir verdient hätten.
Confirmation of that was the fact of the resurrection.
Und die Bestätigung dessen ist darin zu finden, dass er eben auferstanden ist.
And if Jesus is God and rose from the dead, it demands commitment of your whole life to this person.
Und wenn Jesus eben Gott ist und er auferstanden ist, dann bedeutet das ganz praktisch, dass er von dir absolute Hingabe deines Lebens, völligen Gehorsam fordert.
And you're really just moving in and out of 1 Corinthians 15, 1-3.
Alles, was du eigentlich machst, du nimmst 1. Korinther 15, die ersten 3 Verse und erklärst den Inhalt, das, was dort genannt wird.
So what happened in the gospel?
Was ist passiert? Was sind die Fakten?
What it means?
Was es bedeutet?
And what it demands in terms of your life?
Und welche Reaktion das bei dir eigentlich hervorrufen sollte oder fordert?
That's my answer, unless Benedict has a better one.
Das ist seine Antwort, es sei denn, Benedikt hätte noch was dem hinzuzufügen oder zu verbessern.
Ja, es kommt darauf an, wer fragt, also wer wissen will, was das Evangelium sei. Und darum beantworte ich das jetzt von einer anderen Seite. Letzten Februar, da reiste ich im Zug 4-5 Stunden in Pakistan und ich las das griechische Neue Testament. Ich nahm das griechische Neue Testament erstens, weil es griechisch ist, niemand sieht, was ich lese. Zweitens, weil es blau ist, sieht nicht so heilig aus. Nein, das hat seine Gründe. Man kann nicht mehr einfach so in der Öffentlichkeit in Pakistan eine Bibel ausschlagen und lesen. Das ist muss ein bisschen vorsichtig sein. Aber dann setze ich jemand neben mich und frage mich, ob ich etwas zu lesen hätte, sei ihm langweilig, was ich denn da lese. Und das war mir natürlich eine Einladung dann zu beginnen. Und dann habe ich ihm das Evangelium erklärt. Ich sagte, ich lese das Neue Testament. Dann habe ich ihm das Evangelium erklärt. Ich begann mit Gott, Schöpfer, von ihm erschaffen, ihm verantwortlich als von ihm Erschaffene. Aber wir haben uns von Gott abgewandt, also die Tatsache der Sünde. Und wie der Mensch dann seine Schuld vor Gott begleichen könne. Denn Gott muss Sünde strafen. Gott ist heilig. Gott ist gerecht. Und das führt zur Notwendigkeit, der Strafe für die Sünde, aber ein Stellvertreter muss diese Strafe tragen. Sonst werde ich ja bestraft und dann gibt's kein Heil. Und so erklärte ich ihm die Notwendigkeit der Menschwerdung Gottes. Ich erklärte ihm, warum der Stellvertreter muss Mensch sein, denn nur Menschen können für Menschen bezahlen. Er muss aber mehr als Mensch sein, wenn er sündlos ist. Und er muss auch Gott sein, wenn er oder der Schöpfer selbst, wenn er allein für alle soll bezahlen können mit seinem Tod. Und dass wer an ihn glaubt, ihm wird die Schuld vergeben, die Sünde werden vergeben und er hat ewiges Leben und wird wieder in Verbindung gebracht, in Beziehung gesetzt zu Gott, seinem Schöpfer. Und das war für diesen jungen Mann, dass er sagte, jetzt versteht er, warum wir Christen sagen, Christus sei am Kreuz gestorben. Der Koran sagt nämlich, er sei nicht gestorben. Und dann sagt er sogar, und jetzt verstehe ich auch, warum, also von mir, warum sie so begeistert sind von Jesus Christus. So habe ich ihm das Evangelium erklärt. Also ich habe mehr als 3 Minuten Zeit. Wir hatten ja auch mehr Zeit.
He used more than 3 minutes to do what.
Aber das sind die Hauptfakten, die ich durchgenommen habe.
I agree with what he said.
Okay, vielen Dank. Übrigens, eine gute Übung für euch. Versucht euch wirklich mal einfach in die Situation zu versetzen. Ich versuche mir das immer so vorzustellen. Dein Nachbar, der schon Jahre neben dir wohnt, kommt auf dich zu, plötzlich sagt, naja, du hast doch so einen Fisch hinten an der Stoßstange. Du bist doch so Christ, oder? Erklär mir mal kurz, was das überhaupt ist. Boom, die Chance deines Lebens. Kannst du ihm Antwort geben? Du solltest ihm Antwort geben können. Und diese Frage ist eine Frage, die eigentlich euch alle angeht. Und nehmt euch mal die Zeit und versucht euch hinzuhocken und aufzuschreiben, wie würde ich jemandem das erklären? Sehr gute Frage. Next question, and that's directed more towards you and your seminar on expository preaching, Rick. We went through the pyramid, and you had a strong emphasis that we should, you know, kind of preach continually through a text and the expositional approach. How can you apply that when you preach topical or thematic? Die Frage ist folgende in Bezug auf das Seminar, was Rick gehalten hat zum Thema Auslegungspredigt, wo er betont hat, wie wichtig es ist, den Text immer im Kontext zu betrachten und die ganzen Schritte, die wir gesehen haben auf der Pyramide. Die Frage ist jetzt, wie kann man diese Vorgehensweise oder diese Philosophie von auslegendem Predigen anwenden, wenn man über ein Thema oder eine Themenpredigt hält?
Well, the scriptures are intended by God to be systematized and compared and to explain each other.
Die Schrift, die Gott uns gegeben hat, beabsichtigt ja irgendwie, dass man sie in einer Ganzheit erkennt und als Ganzes betrachtet, die verschiedenen Stellen, die auch gerade zu Themen Aussagen machen.
And the short answer is, if done properly, topical preaching is really systematic theology.
Und man könnte es vielleicht auf den Nenner bringen, wenn man das richtig macht, eine Themenpredigt vorzubereiten, dann ist es eigentlich nichts anderes als systematische Theologie.
Topical preaching can be expository.
Und Themenpredigen können auslegender Natur sein.
It just demands that when you're linking scriptures, you understand the authorial intent of each of those passages and let them stand on their own.
Es bedeutet einfach, dass wenn du dann einzelne Schriftstellen dort einbaust, du trotzdem verstehst, welche Absicht der Autor damit hatte, als er diese geschrieben hat, und dass du dann das richtig zusammenbaust am Schluss.
I mean, if you're going to do a sermon on lying, for example.
Gehen wir mal davon aus, das Thema wäre Lügen.
You can start in the Garden of Eden.
Dann kannst du im Garten Eden beginnen.
You could go to Cain and Abel.
Cain und Abel.
Then you could go to Abraham lying about Sarah being his wife.
Und Abraham, der seine Frau als Schwester verkauft hat.
To Rahab, you could go all the way through the scriptures.
Rahab, und es gibt immer wieder Orte, wo über Lügen gesprochen wird.
And you'd spend a long time in Proverbs if you did lying too.
Und wenn du über Lügen predigen würdest, würdest du sicher auch eine Menge Zeit in den Sprüchen verbringen.
And the reason I bring that up is what's difficult about topical preaching is there's no borders on the playing field.
Das Schwierige an einer Themenpredigt ist, dass der Rahmen nicht wirklich klar abgesteckt ist. Die Grenzen sind nicht so klar gezogen. Wie weit geht man? Wie breit macht man das?
So you're artificially putting parameters around your subject because you can't say everything the scripture says about that in one sermon.
Und in dem Sinne musst du die Grenze ziehen, was gehört rein, was lässt du aus, weil es ist schlicht und einfach unmöglich, alles, was die Schrift zu einem bestimmten Thema sagt, in eine Predigt reinzupacken.
I'll say topical preaching can be expository.
Aber Themenpredigten können durchaus und sollen sogar auslegend sein. Next question, stay with the preaching theme. What's your thought on spontaneous preaching? Die nächste Frage, und wir bleiben einfach kurz bei der Predigt. Was sind seine Gedanken zum Thema spontanes Predigen?
Like right now.
Do it.
Well, I think there's two kinds of, the question really has two levels, two dimensions.
Diese Frage muss man von zwei Seiten betrachten.
The first is extemporaneous preaching, which means preaching, I think, without notes.
Das erste ist spontanes Predigen im Sinne von, man hat einfach keine Notizen, man hat kein Skript.
And there are people who are well studied and can do that very well.
Und es gibt Leute, die sind so zu Hause im Wort Gottes und die haben kein Problem, so zu predigen.
Spurgeon had only a page or a page and a half of notes when he preached.
Spurgeon, heißt es, hat in der Regel nur gerade eine Seite oder vielleicht anderthalb Seiten Notizen gehabt, wenn er gepredigt hat.
Sometimes Calvin, when he was doing his lectures, only had a Bible and just spoke from the study.
Und von Calvin weiß man, dass wenn er manchmal unterrichtet hat, hat er überhaupt keine Notizen gehabt, hat einfach seine Bibel aufgeschlagen und hat gelehrt.
Then you have Lloyd Jones or MacArthur who have 20 pages of notes when they preach.
Dann gibt's aber auch Leute wie Martin Lloyd Jones oder John MacArthur, die haben ungefähr 20 Seiten ausgeschriebene Notizen.
Or Jonathan Edwards who had a complete word for word manuscript when he preached.
Oder Jonathan Edwards, der hat sogar Wort für Wort aufgeschrieben, was er gepredigt hat.
So if you've studied, that's just your personality, how it best interacts with the truth in the delivery. That should determine how extemporaneous you are.
Der Schlüssel ist, bist du vorbereitet? Und dann ist es eine Sache von Person zu Person, ob du Notizen brauchst oder ob du vorbereitet bist und es vorziehst, ohne Notizen dann quasi in dem Sinne spontan zu predigen.
But the other dimension of the question is to preach without any preparation if asked to preach.
Es gibt aber auch der andere Aspekt, dass man dich auffordert zu predigen und du wusstest gar nicht, dass du jetzt aufgefordert würdest. Du hast dich nicht vorbereitet, du hast keine Notizen, nix, aber jetzt bist du dran.
And there are times when you're demanded to do so, when you have to do so.
Und es gibt Situationen und Umstände, wo das so ist.
I was in South Africa probably 5 years ago and this happened to me in a dramatic fashion.
Vor ungefähr 5 Jahren war er in Südafrika und da hat er in Bezug auf diese Sache ein dramatisches Erlebnis gehabt.
It was the afternoon of the last day of a shepherd's conference and one of the pastors invited me to go to his church.
Wir hatten dort auch gerade, ähnlich wie hier, eine Hirtenkonferenz. Es war der letzte Tag und einer der Pastoren kam dann auf mich zu und hat mich eingeladen, in seine Gemeinde zu kommen.
I love visiting churches, so I went.
Und ich liebe es, Gemeinden kennenzulernen, so bin ich natürlich mit ihm mitgegangen.
We're sitting on the front row and during the last song he asked me 2 questions.
Wir sitzen also ganz vorn und wir singen das letzte Lied und während wir das Lied singen, stellt er mir 2 Fragen.
He said, "Will you bring a greeting from your church and from the elders at Grace Church?" I said, "Sure, I'll do that."
Und die erste Frage war, könntest du nicht einen Gruß überbringen als Ältester von Grace Church und im Namen von Grace Church? Und ich sage, na klar, kann ich das machen.
I'm not exaggerating. And in the last verse, he said, "Actually, you have 50 minutes. Bring us the word."
Und dann sagt er, übrigens, du hast 50 Minuten Zeit, um diesen Gruß zu überbringen, predige.
So, no notes, no anything. So, you have, and a preacher has to do that sometimes, is the bottom line.
Manchmal findest du dich in solchen Situationen wieder und du kannst nicht Nein sagen. Punkt, so ist es.
Just explain the meaning of the text.
Ja, nimm die Schrift und erklär sie. Ist noch etwas? Du bist auch viel unterwegs, vielleicht eine Erfahrung.
Ja, das passiert. Aber solche Dinge passieren. Und
in season,
ja,
out of season.
Wohl dem, der in der Schrift lebt. Wohl dem, der in der Schrift lebt und darum auch einfach schöpfen kann von dem, was er aus der Schrift kann. Und manchmal muss man das. Ist mir auch schon so gegangen. Und dann bin ich aufgestanden, nach vorn gegangen. Ich wollte über Gebet, dachte, ich spreche über Gebet. Und dann kommen mir 3 Persönlichkeiten in den Sinn. Ich gehe durch 3 Persönlichkeiten als Peter, Abraham, Elia, Daniel. Aber darauf kommt man ja nur, wenn man die Schrift schon kennt. Und dann geht man einfach die Texte durch, hat auch keine Unterlagen und erkläre 1. Mose 18, nachher Elia, 1. Könige 18, Daniel 9 zum Beispiel.
Und ihr wisst ja, dass es nur zwei Zeiten gibt, wo man predigt. Die gelegene und die ungelegene. Von daher habt ihr eigentlich keine Ausrede, das steht im Timotheusbrief, predige das Wort zur gelegenen und zur ungelegenen Zeit. Das ist die biblische Sicht von wann und wie man predigt.
Did you say be ready in season?
In season, season. Yeah, that doesn't leave a whole lot out. Die nächste Frage, und ich denke, das ist eine Frage, die viele beschäftigt. Man hört sie immer wieder, sie kommt an, fast überall, wo man hinkommt, wird sie irgendwo in den Raum gestellt, in den Gemeinden. Das ist eine Frage, die Bezug nimmt auf dein Seminar zum Thema Finanzen, Benedikt. Der Zehnte wird oft als Richtlinie in Gemeinden zum Geben genommen. Ist das für neutestamentliche Gläubige eine Empfehlung? Ist es ein Gebot? Ist der Zehnte in der Form noch gültig? This is a question about tithing. Is that a recommendation? Is it a rule that we should go by? Or how should we deal with that?
Ja, 1. Korinther 16 sagt Folgendes zum Geben. 1. Korinther 16, 1 und 2. Was aber die Sammlungen für die Heiligen betrifft, wie ich für die Versammlungen von Galatien angeordnet habe, so tut auch ihr. Also was in Galatien gilt, gilt auch in Korinth. Das hat er allgemein überall so gelehrt. An jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle auf, je nachdem ihr Gedeihen habt, damit nicht dann, wenn ich komme, Sammlungen stattfinden. Also hier nennt er zwei Dinge zum Geben, regelmäßig geben und je nachdem einer Gedeihen hat. Also er stellt es in die Verantwortung des Gebenden, wie viel er gibt. 2. Korinther 9 sagt auch etwas über die Menge des Gebens. 2. Korinther 9, Vers 7, ein jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Das heißt, es gibt keine Regel, du musst so viel geben. Nicht das mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Aber Paulus ermuntert, großzügig zu geben. Das steht im Vers 6, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Einige Sätze aus diesem Büchlein hier von Georg Müller. Also er sagt hier, bezüglich des Betrages, den der Einzelne geben soll, kann man keine feste Regel aufstellen. Dann sagt er, weil alles, was wir tun, nicht in einem gesetzlichen Geist geschehen sollte, sondern aus Liebe und Dankbarkeit dem gegenüber, der für uns starb. Gott will, dass wir im Geist der Sohnschaft handeln und als solche, die von der Liebe Christi gedrängt werden, denen, die er erlöst und denen er vergeben hat und die er zu seinen Kindern, seinen Erben und Miterben Christi gemacht hat, gibt er daher kein Gebot hinsichtlich dieses Punktes. Aber sieh zu, lieber Mitchrist, dass du nicht den Segen verlierst, weil dir nicht gesagt ist, dass du von dem, was Gott dir gibt, den zehnten Teil oder den fünften oder den dritten Teil oder die Hälfte oder drei Viertel geben musst. Ich habe für mich persönlich nichts Geringeres als dieses eine vorgesetzt, mit allem, was ich habe, ständig vor Gott zu stehen als sein Verwalter und zu sagen, Herr, alles, was ich habe, ist dein, gebrauche es, wie es dir gefällt. Gott hat mir Gnade gegeben, 44 Jahre lang nach diesem Grundsatz zu handeln. Also wir sind frei, mehr als einen Zehnten zu geben. Wir stehen unter keinem Gebot. Ja.
Okay, vielen Dank. Die nächste Frage, kann man den Heiligen Geist haben, aber nicht geistlich gesinnt sein? Is it possible to have the Holy Spirit but not be spiritual?
Depends on how you define spiritual.
Das hängt davon ab, wie man geistlich gesinnt sein definiert.
If we believe that the Spirit of God is given at salvation and never leaves, which we Ephesians 4 would affirm to us.
Wenn wir glauben, dass Gott uns bei der Errettung den Heiligen Geist gibt und er bleibt innewohnend in uns, er geht nicht mehr weg und das lesen wir auch in Epheser 4.
Yes, it's possible to have a relationship with the Spirit of God and sin.
Dann ja, ist es durchaus möglich, dass man eben den Heiligen Geist hat, aber trotzdem noch sündigt.
Simple answer to that is 1 Corinthians.
Die einfache Antwort auf diese Frage ist, lies 1. Korintherbrief.
I mean, you look at the list of sins that Paul confronts in 1 Corinthians and you wonder if these people are even saved, yet he begins by affirming that they belong to Christ.
Man liest den 1. Korintherbrief und versucht euch mal vor Augen zu führen, welche Sünden dort alle aufgezählt werden, wo Paulus sie konfrontieren muss. Nichtsdestotrotz beginnt er den Brief aber und bestätigt, dass sie geliebte Kinder im Herrn sind.
However, that same epistle, he says there are so-called brethren as well.
Aber aufgepasst, in demselben Brief schreibt er auch von solchen, die sich Brüder nennen.
And that's what the process of church discipline is supposed to do, to purify the body and also to deal with individual sin.
Und wenn solche da sind, die sich Brüder nennen, aber nicht dementsprechend leben, dann kann es eben sein, dass man zur Gemeindezucht übergehen muss, damit die Gemeinde rein bleibt. Having touched on the issue of church discipline, there was a few questions referring to this. It is something that the New Testament clearly teaches. Maybe both of you could expand on the issue of church discipline, how it's done and what's the actual purpose behind it, because it's quite often misunderstood. Die Frage ist, es sind einige Fragen eingegangen zum Thema Gemeindezucht. Er hat es angesprochen, vielleicht können wir da auch gleich anhängen. Weil Gemeindezucht ist etwas, was das Neue Testament ganz klar lehrt, aber es scheint doch, dass da oft Missverständnisse bestehen in Bezug darauf, wie wird Gemeindezucht eigentlich gehandhabt und vor allem noch viel wichtiger, was ist das eigentliche Ziel von Gemeindezucht?
I'll be quick and then I'll let Benedict augment what I'm going to say. Matthew 18 obviously outlines a process for dealing with sin in the church.
Matthäus 18 wird der Prozess für uns aufgezeigt, wie man Gemeindezucht übt.
But the goal of church discipline is the restoration of a sinner.
Das Ziel von Gemeindezucht ist aber immer, einen Sünder wieder zurechtzubringen oder wie es dort heißt, ihn zu gewinnen.
What's become very unfortunate is there are 4 steps listed in that passage.
Was sehr unglücklich ist, wenn man Matthäus 18 genau liest, wird man feststellen, dass dort 4 Schritte aufgezählt werden.
Yet we typically make a synonym out of excommunication and church discipline.
Aber für viele Leute bedeutet Gemeindezucht genau dasselbe wie jemand bereits aus der Gemeinde ausschließen.
Excommunication is the last step.
Aber Ausschluss ist der letzte Schritt in diesem ganzen Prozess.
And that text is augmented, I think, by Galatians 6, which says, if you find a brother who's sinning, you know, pick him up, gird him, help him.
Und wenn wir von Gemeindezucht reden, dann müssen wir vor allem auch den Gedanken im Hinterkopf haben, den wir in Galater 6 finden, wo es heißt, wenn ein Bruder sündigt, dann sollen wir, die wir geistlich sind, versuchen, ihn wieder zu gewinnen und zurechtzubringen.
The goal is not to embarrass a sinner.
Das Ziel ist nie, einen Sünder bloßzustellen.
It is not even to punish a sinner.
Es geht auch nicht darum, dass wir ihn strafen.
It's to restore a sinner,
sondern dass er wieder zurechtkommt.
Until that fourth step,
bis zum 4. Schritt.
When it's to have 2 functions. Excommunication is to protect the body from sin.
Wenn er sich nicht gewinnen lässt, dann ist der Ausschluss verfolgt eigentlich 2 Ziele. Einerseits soll der Leib Christi geschützt werden.
And also to rob that believer or that person of the fellowship of the church, which should help them evaluate whether they're even redeemed or not, if they miss it or not.
Und dass die Person ausgeschlossen ist, sollte eben auch zur Folge haben oder hat zur Folge, dass er der Gemeinschaft der Heiligen beraubt wird und hoffentlich merkt, was er da verloren hat und aufgrund dieses drastischen Schrittes dann doch letztendlich zur Besinnung kommt.
There is one passage that gives a shortcut to that process, though.
Es gibt eine Bibelstelle, da gibt's quasi einen verkürzten Weg.
In Titus 3, it says, if someone is causing division in the body, they're to be dealt with publicly and severely and quickly.
Wenn es Leute gibt, die Parteiung hervorrufen, die Gemeinde im Begriff sind zu spalten, dann muss man schnell, streng handeln. Dann gibt es keine Zeit zu verlieren.
Basically, they're rebuked twice and then excommunicated because of the harm they're causing Christ's body in that local.
Sie sollen öffentlich zurechtgewiesen werden und nach 2 Mal soll man sie ausschließen, weil solche Leute einfach gefährlich sind und dem Leib Christi sehr viel Schaden zufügen können.
Ja, noch einige Ergänzungen. Also der Zweck wurde genannt, der Betreffende soll zurechtgebracht werden, die Gemeinde muss geschützt werden, das Haus des Herrn ist heilig und Sünde darf deshalb in seinem Haus nicht geduldet werden. Jetzt, es wurde auch gesagt, Ausschluss, das ist die allerletzte Maßnahme, aber es gibt schon andere Formen der Zucht. Ich nenne ein Beispiel. Wir hatten einen Bruder bei uns in der Gemeinde, seine Frau hat ihn verlassen und nach einiger Zeit hat er sich über Internet einfach eine Frau gesucht und wir haben gesagt, du mach das nicht, du kennst die ja gar nicht. Und er ist einfach, hat das gemacht, hat das durchgezogen und wir haben mehr als einmal mit ihm geredet und ihm gesagt, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht recht. Du weißt ganz genau, was das Neue Testament lehrt über die Ehe von Christen, jetzt ganz abgesehen von der Frage Scheidung und Wiederheirat, aber das ist ganz sicher falsch. Einfach eine Frau, die du so kennenlernst. Er hat es dann doch gemacht und er hat einfach an einem Sonntag in der Gemeinde aufgestanden und bekannt gegeben, am Freitag davor waren sie auf dem Standesamt gewesen. Da mussten wir mit ihm sprechen. Und er hat das gerechtfertigt und da haben wir ihn ausgeschlossen. Das heißt, in seinem Haus durfte kein Hauskreis mehr stattfinden. Nein, das war schon vorher. Also wir haben ihm das angekündigt. Wenn du das machst, dann findet in deinem Haus kein Hauskreis mehr statt. Wenn du in die Gemeinde kommst, du darfst kein Lied mehr vorschlagen. Wir wollen nicht, dass du öffentlich betest. Du darfst am Abendmahl nicht teilnehmen. Und das Ergebnis war, dass er nach etwa einem halben Jahr hat er um ein Gespräch gebeten und dann auch seine Sünde bekannt. Also es führte zur Wiederherstellung. Und das ist immer das Ziel, die Wiederherstellung. Aber es gibt auch eben andere Maßnahmen der Zucht, also die nicht so weit gehen, also zum Ausschluss, dass man auch sagt, niemand sollte ihn besuchen, sondern das war dort auch der Fall. Also wir sagten auch, also wir müssen ihn jetzt isolieren. Also jetzt lebt er in dieser Sünde ganz bewusst. Und er ist Bruder, er nennt sich Bruder, er nennt sich gläubig. Er argumentiert mit der Schrift und hält an dieser Sünde fest. Aber es gibt Fälle, wo jemand, da war eine junge Frau, die hat eine Freundschaft ist eine Freundschaft angegangen mit einem Ungläubigen. Und sie hat Sonntagsschule bei uns gemacht. Dann haben wir gesagt, also mit ihr geredet, sie wollte die Freundschaft nicht auflösen. Dann haben wir gesagt, du gibst keine Sonntagsschule mehr. Und wir haben auch gesagt, und das ist auch ungehorsam, und du weißt es, keine Teilnahme am Brotbrechen. Aber nicht völlige Distanz von ihr. Also, dass man sie nicht besuchen durfte, nicht mit ihr reden durfte. Also, es gibt verschiedene Schritte und Formen der Zucht. Aber das Mittel ist immer die Wiederherstellung. Sie war dann sehr beleidigt, diese junge Dame. Sie hat die Gemeinde verlassen und sich hat dort orientiert, wo man solche Dinge toleriert und war dann mindestens ein Jahr weg und ist dann reumütig zurückgekehrt, hat diese Beziehung aufgelöst und dann hat sie der Gemeinde, den Ältesten, öffentlich dafür gedankt, dass sie sie unter diese Zucht stellten und dass er sie ihr nur zum Segen war.
Maybe you could expand a little bit more, because I know from my own experience in being places, that's a question that's being raised quite often too. What does it mean to put somebody out of the church? Does it mean that he's not even allowed in the building anymore? Because quite often you hear, well, yeah, but you know, we should at least allow him in. At least he hears the word of God. Mm-hmm. And there seems to be a lot of confusion what it means if you actually have to go to the extreme measure of putting someone out of the church. How does that look practically? Die Frage, die auch immer wieder im Raum steht und wo einiges an Verwirrung zu herrschen scheint, ist, wenn man wirklich bis zum vierten Schritt gehen muss und jemand ausgeschlossen wird aus der Gemeinde, was bedeutet Ausschluss praktisch? Bedeutet es, dass jemand überhaupt nicht mehr in die Gemeinde kommen darf? Weil man hört dann oft, naja, aber wenigstens kommt er oder sie dann noch unter das Wort. Heißt es, dass wir keinen Kontakt haben sollen? Oder wie geht man um, wenn man wirklich zu diesem vierten Schritt kommt?
Well, I think the intention of the passage is twofold. It's to take away their fellowship and the joy that they would have with the body. They can't enjoy fellowship with the body while maintaining sin. That's the first level.
Es gibt verschiedene Aspekte hier. Ein Ziel, warum man sie ausschließt, ist, dass sie eben nicht mehr Anteil haben an der Gemeinschaft in der Gemeinde und mit den Gläubigen und auch an der damit verbundenen Freude. Und das sollte bei ihnen eigentlich schon einiges auslösen.
And the second is to protect the body from this sinful influence as well, the bad leaven that would be in the church.
Und der zweite Aspekt ist eben auch, dass man den Leib vor diesem schlechten Einfluss schützen muss. Das wird ja auch veranschaulicht in dem Gleichnis vom Sauerteig, der den ganzen Teig durchsäuert.
So Grace Church, we ask them not to come back anymore.
Also bei Grace Church, wo Rick ist, wird das so gehandhabt, wenn jemand ausgeschlossen wird, dann bitten sie ihn auch, dass er der Gemeinde wirklich fern bleibt.
It's very rare that a person goes through all four steps and they want to come to church though.
Fakt ist aber auch, dass es sehr, sehr selten ist, dass man wirklich bis zum vierten Schritt gehen muss und die Person dann überhaupt noch in die Gemeinde kommen will.
What really is complicated, and we tell our folks to treat them as an unbeliever, and to, the only contact you're to have with them is for evangelism.
Was wir unseren Leuten empfehlen, und das ist ja auch das, was in Matthäus 18 steht, wir sollen ihn ansehen wie ein Heiden und Zöllner. Es steht nicht, dass er einer ist, aber wie einer, weil er eben nicht gehorchen will. Und der einzige Umgang, den wir mit so einer Person eigentlich pflegen sollten, ist, ihn zu evangelisieren dann.
But there's a major complication in part of that.
Aber es gibt ein großes Problem darin manchmal.
And that is, what if a member of a family in good standing with the church is disciplined? For example, we just last month had, we disciplined a father out and his, the rest of his family stayed in the church.
Ja, stellt euch folgendes Szenario vor. Wir hatten das gerade vor einem Monat. Die ganze Familie besucht die Gemeinde, aber der Vater dieser Familie wurde unter Gemeindezug gestellt.
So the two sons and the mother ask, how are we to treat our husband, the father or the husband?
Und die Ehefrau und die Kinder haben jetzt gefragt, was für einen Umgang sollen wir mit ihm pflegen?
And there's actually a passage that deals with that.
Und auch hier gibt die uns die Schrift aber Auskunft.
1 Peter 3 says to a woman living with an unbelieving husband, win him by your Christian character.
1. Petrus 3 wird eine Frau aufgefordert, wenn ihr Mann ungläubig ist, dass sie ihn gewinnen soll durch ihren stillen und gottesfürchtigen Wandel.
So our counsel to these sons was, be the best son and love your father in every way you can.
Und unser Rat an die Frau und an die Söhne war, sei die beste Ehefrau, sei die besten Söhne, die ihr sein könnt, um euren Vater hoffentlich auf diese Art und Weise wieder zu gewinnen.
And our counsel to the wife was to serve her husband and be a loving, gracious wife.
Und der Frau haben wir empfohlen, dass sie ihrem Mann dienen soll und eine liebevolle Frau sein soll, die sich weiterhin um ihn kümmert.
But it's hard. It's complicated.
Aber manchmal wird die Sache sehr kompliziert, sehr verzwickt. Okay. That's a tricky question. Just to let you know, Benedict told a story when he was talking about finances. About William MacDonald, who's been in ministry for many, many years, and even at the age of 70, he said in all his 50 years of ministry, he had people come in, confess all kinds of sin, but he never had anybody come in confessing the sin of loving money. So in light of this, how do you recognize as a pastor if you have sheep among your flock who are guilty of the sin of loving money, which is also called idolatry. Mm-hmm. Die Frage geht wahrscheinlich eher an dich. Ihr erinnert euch daran, dass er gesagt hat, William MacDonald hat in 50 Jahren nie erlebt, dass jemand gekommen ist und die Sünde der Habsucht bekannt hat. Entweder gibt es sie nicht, was wir alle wissen, dass es nicht der Fall ist. Wie kann man das erkennen? Gibt es irgendetwas, wo man das erkennen kann bei jemandem in der Gemeinde, dass diese Sünde da ist? Und wenn, wie geht man damit um?
Ja, also ich versuche das jetzt eben, ich hörte die Frage ja schon vor einer halben Stunde, als wir sie durchgingen. Also ich wüsste jetzt nicht irgendjemand bei uns in der Gemeinde, wo ich sagen könnte, da merkt man es, es ist ganz eindeutig, ist habsüchtig. Man hat manchmal so den Eindruck, aber es ist natürlich gefährlich, das jemandem zu unterstellen. Und so, also ich weiß von keinem Fall, wo ich das also hätte sagen können. Der ist habsüchtig, das ist eindeutig, da müssen wir was unternehmen. Ich habe allerdings von jemandem gehört, dass bei Ihnen in der Gemeinde ist es einmal deutlich geworden und die haben den dann tatsächlich deswegen auch mit ihm gesprochen und es hat sich nichts geändert und das folgte dann hat dann zu einer Zuchtmaßnahme geführt. Aber ich weiß da sowas also nicht zu sagen, aus persönlichem Erleben.
Yeah, he has not had any personal experience where it was very clear that someone was guilty of the sin to the point that he had to be confronted. So that's just from his experience. Maybe.
Well, you don't always know what's in a person's heart.
Yeah, wir wissen nicht, wir sehen nicht in die Herzen der Leute hinein.
I would be very hesitant to assume things that I didn't have access to in a person's life.
Ich wäre sicher auch sehr zurückhaltend, irgendwelche Annahmen einfach mir zurechtzulegen, wenn ich nicht weiß, was Fakt ist im Leben einer Person.
But I'm sure Benedict addressed this. It's basically what you do with your money and what you don't do with your money that defines your priorities.
Je nachdem, wofür du dein Geld ausgibst oder eben auch nicht, gibt Ausdruck dessen, was dir wirklich wichtig ist letztendlich. Das ist ganz klar.
Yeah, giving sacrificially to the Lord and His work and not spending money on your pleasures.
Ja, die Frage ist, was kommt zuerst? Denkst du zuerst daran, wie du dein Geld opfern kannst und sinnvoll einsetzen kannst für das Werk des Herrn? Oder schaust du immer zuerst, dass das Geld ausgegeben werden kann für dein eigenes Vergnügen?
I mean, I would rather have a discussion with Benedict on this because the Protestant work ethic says that you're rewarded for hard work.
Die protestantische Arbeitsethik lehrt eigentlich, dass du belohnt wirst für harte Arbeit.
And there's no command to live a monastic, you know, life of nothing.
Und es gibt kein Gebot, das uns sagt, dass wir wie Mönche ein Armutsgelübde ablegen müssten.
Even the widow's mite doesn't teach that you give everything, because if everyone did that, the church would be destitute tomorrow.
Selbst das Gleichnis von der Witwe, die 2 Groschen einlegt, also alles, was sie hat, ist nicht ein Gebot, weil wenn jeder alles, was er hat, einlegen würde, naja, dann hätte die Gemeinde bald ein Problem, weil dann wären alle pleite.
Jesus used the widow giving her last mite as an indictment on the Pharisaical system that would demand that kind of allegiance.
Dieses Gleichnis dort von der Witwe, die 2 Groschen einlegt, benutzt Jesus viel mehr, um die Boshaftigkeit der Pharisäer offenbar zu machen, die Leute eben wirklich geschröpft haben und alles von ihnen wollten.
Even the book of Ecclesiastes says repeatedly that you're to enjoy the fruit of your labor, the fruit of your hands.
Selbst im Buch Prediger werden wir immer wieder angewiesen, dass wir uns der Früchte unserer Hände Arbeit erfreuen dürfen.
So, and we have an expert on Ecclesiastes here, so I can defer to him. But I think if you purchase something and you're using it in your mind to glorify the Lord and enjoy Him, there's nothing wrong with possessions. It's all in the motivation.
Es geht, wie so oft, nicht um die Sache selber. Du kannst Dinge dir leisten oder anschaffen und sie für etwas Gutes nutzen. Die Frage letztendlich, wie bei so vielen Dingen, ist nicht, was es ist, sondern was ist deine Motivation? Was ist deine Herzenseinstellung, die dich dazu antreibt, dies zu tun oder vielleicht auch jenes zu lassen?
And my last thing I want to say is the book of Haggai to me is the best lesson on finances illustratively in the scriptures.
Ich denke, dass der Prophet Haggai uns eine sehr gute Veranschaulichung gibt, wie ein rechter Umgang aussieht mit Geld oder mit materiellen Dingen schlechthin.
The first wave of exiles had come back from Babylon to Jerusalem to rebuild the temple.
Die erste Welle von Exiljuden ist zurückgekehrt nach Jerusalem, um den Tempel wieder aufzubauen.
And after beginning the temple, they left it desolate. They didn't finish it for 14 years.
Sie haben damit begonnen, den Tempel aufzubauen, aber irgendwie haben sie es vergessen, dass sie deshalb eigentlich zurückgekommen sind und 14 Jahre lang wird nicht mehr weitergebaut.
And the word of the Lord came to Haggai, and this was his indictment.
Und dann kam das Wort des Herrn zu Haggai und das war das Gericht, was dann ausrief.
How can you live in completed, decorated, paneled houses and leave the temple of the Lord desolate?
Ihr kennt die Stelle. Wie kann es sein, dass ihr in getäfelten Häusern lebt, sprich in Häusern, die bis in die letzte Ecke ausgeschmückt sind, alles ist perfekt ausgebaut, aber der Tempel des Herrn, da habt ihr nichts gemacht.
The indictment wasn't to not have paneled houses, it was to do that at the expense of the Lord's work.
Das der Gerichtsspruch war darin, nicht, dass sie nicht in schönen Häusern hätten leben dürfen, aber es geht nicht an, dass wir zuerst nur für uns schauen und unsere Schäfchen ins Trockene bringen, wie man so schön sagt, und für die Sache des Herrn haben wir nichts mehr übrig.
I should have let Benedict answer that question from the beginning.
Well, it's one of those holy cows, and it's good that we have that we address it. This is a big theological question, has been and probably will be. How does the New Testament use the Old Testament? Or how do apostles use quotations from the Old Testament seemingly in a different context than what it was actually given? Das ist eine der großen Fragen, über die selbst die Theologen sich nicht einig sind. Wie werden Zitate aus dem Alten Testament von den Aposteln im Neuen Testament verwendet? Zum Teil sind sie nicht wortwörtlich zitiert, zum Teil scheinbar in einem anderen Kontext. Wie muss man das verstehen?
Gut, ich beginne mit einem Beispiel, Hebräer Kapitel 10. Die Autoren des Neuen Testaments, sie zitieren oft wörtlich die Septuaginta, nicht immer ganz wörtlich, manchmal mit auffälligen kleinen Abänderungen. Wenn Sie die Septuaginta zitieren und sie dann anführen in Ihren Schriften, dann geschieht das unter Inspiration. Also daran müssen wir festhalten. Es geschieht unter Inspiration. Auch wenn die Septuaginta manchmal nicht mit dem hebräischen Text wörtlich übereinstimmt. Manchmal ist die Septuaginta ein wenig anders als das Hebräische, aber durch die Apostel zitiert, unter Inspiration, ist das Wort Gottes. Und jetzt schlage ich eine solche Stelle auf, Hebräer Kapitel 10. Da zitiert der Verfasser aus dem Psalm 40. Hebräer Kapitel 10, vom Vers 7 an. Nein, vom Vers 5 an. Hebräer 10, vom Vers 5 an. Darum, als er in die Welt kommt, spricht er: Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt, deinen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Opfern für Sünde hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich: Siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Und jetzt vergleichen wir das mit Psalm 40, mit den Versen 7 und folgende. Psalm 40, die Verse 7 und folgende. Maybe it's verse 8 in the English way of numbering the verses. An Schlacht- und Speisopfer hattest du kein Gefallen, Ohren hast du mir bereitet, Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Hier merkt ihr diesen Unterschied. Im Hebräischen steht, du hast mir Ohren bereitet, Osnayim. Ohren, kann nichts anderes heißen. In Hebräer 10 steht, einen Leib hast du mir bereitet, Soma, Leib. Nun, hat der Schreiber das mit Absicht so geschrieben, also so Leib geschrieben? Jetzt weiß ich gar nicht, steht das in der Septuagint auch so? Is it in the Septuagint also body instead of ears? I don't know either. Auf alle Fälle hat der Schreiber, ob absichtlich oder ob er einfach der Septuaginta gefolgt ist, ist er der Septuaginta gefolgt und hat hier geschrieben, Hebräer 10, Vers 7, ich könnte da nicht nachschauen, aber ist ja egal. Vers 7, Hebräer 10, nein, Vers 5, einen Leib hast du mir bereitet, statt Ohren. Und damit führt er die Wahrheit einfach ein Stück weiter. Er widerspricht nicht der Wahrheit. Gott hat ihm Ohren bereitet, aber Gott hat ihm auch einen Leib bereitet. Und Gott hat ihm Ohren gegeben, damit er in seinem Leib Gott gehorche und diesen Leib Gott opfere. Denn so steht dann in Hebräer 10, Vers 10. Durch diesen Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Und das ist ein Beispiel dafür, wie die Zitate im Neuen Testament manchmal eine Wahrheit aus dem Alten Testament vertiefen und bis zu ihrem konsequenten Ende führen, aber ganz sicher nicht widersprechen. Denn die Ohren sind ja ein Teil des Leibes. Also es sind nicht Widersprüche, die entstehen, sondern wie hier, wenn Unterschiede sind, Vertiefungen, Weiterführungen, die Wahrheit erhärten. Now you say something.
Well, I think in Hebrews 4 as well, it's very interesting because in Psalm 90, I quote Psalm 95, Psalm 95 speaks of the Sabbath being the Sabbath rest, the landing in Israel someday.
Wir finden eine ähnliche Parallele in Hebräer 4 und Psalm 95, wo der Sabbat eben erwähnt wird als die schlussendliche Ruhe, in die Israel einmal eingehen wird.
But in Hebrews 4, the Sabbath is actually heaven. It's the eternal rest.
Und in Hebräer 4 wird der Sabbat als ein Synonym benutzt für die ewige Ruhe, in der wir eingehen, nämlich wenn wir im Himmel sind beim Herrn.
So the writer wasn't contradicting, just expanding in further revelation because he was inspired.
Und der Verfasser von Hebräer 4, weil er unter Inspiration ist, widerspricht garantiert nicht eine Aussage aus dem Alten Testament, sondern nimmt sie nur und weitet sie im gewissen Sinne aus.
But let's be honest, there are places that the New Testament uses the old that seem to violate what we think of as understanding authorial intent.
Aber es gibt Stellen, die scheinen zumindest für uns bei oberflächlichem Betrachten so auszusehen, als würde die Art und Weise, wie der Verfasser des Neuen Testaments eine alttestamentliche Stelle benutzt, dieses Maxim von Absicht des Verfassers verletzen.
Except we have to understand that the divine author can connect the dots in a way that the human authors never could see.
Aber wir müssen uns eins immer wieder vor Augen führen, der Verfasser schlechthin ist eigentlich Gott selbst und er kann Verbindungen knüpfen und herstellen, die für die menschlichen Verfasser oft vielleicht nicht so klar erkennbar sind und für uns eben auch nicht.
I mean, it's a strange thing that Peter in Acts 2 uses Joel 2 for the speaking of tongues.
Es scheint eigenartig zu sein, dass Petrus in Apostelgeschichte 2 Joel 2 zitiert in Zusammenhang mit Reden in Sprachen.
And it's interesting because he says this is a fulfillment of Joel 2.
Und das Interessante ist, er sagt, das ist eine Erfüllung der Prophezeiung aus Joel 2.
But it obviously wasn't a full fulfillment.
Aber es war nicht die vollständige Erfüllung.
One minute, he doesn't say fulfillment. He just say this is that which.
It's that which.
So it's like exactly. An analogy, not a fulfillment.
It's an analogy, and it's not a full analogy because yes. The moon doesn't turn to blood. Yeah. Everything isn't analogous in that passage. Exactly.
Hang on.
We're just going to have a discussion up here.
No, this is good. This is good. Here it's you an can analogy. Learn that we. This is what the is called thing. in Proverbs. As iron sharpens iron, so the face of one face sharpens. That's what we're doing. Okay, wir streiten hier nicht. Das ist nur eine Veranschaulichung von dem, was in Sprüche 17 steht. So wie Eisen Eisen schärft, schärft das Angesicht eines Mannes das des anderen. Weil wir wollen korrekt sein. Benedikt sagt, es steht nicht Erfüllung, sondern er sagt, das ist wie. Es wird ein Vergleich, es ist eine Analogie, die dort angestellt wird. Und das ist korrekt, aber selbst die Analogie ist nicht hundertprozentig erfüllt. Gewisse Dinge, die in Joel genannt werden, sind erfüllt in Apostelgeschichte 2, andere nicht.
But even that, the analogy isn't complete.
Yeah.
I said that.
Did you say the moon doesn't turn to blood?
Yeah, der Mond zum Beispiel ist nicht zu Blut geworden.
Yeah, and the fire and vapor of smoke it doesn't show up that day.
Und das Feuer, der Rauch, das war auch nicht zu sehen zu Pfingsten.
Yeah, and you find a lot of actually, you know, Jesus use of Jonah.
Die Art und Weise, wie Jesus sich auf Jonah bezieht,
was the authorial intent of Jonah to illustrate the resurrection.
War die Absicht des Schreibers des Buches Jonah zu veranschaulichen, wie Jesus begraben ist und drei Tage im Grab liegt, garantiert nicht.
It wasn't, but Jesus, by analogy and by illustration, sanctified and canonized that in a way that the Spirit of God can.
Aber Jesus hat das eben unter Inspiration auch getan und das so angewandt als eine Veranschaulichung und so steht es jetzt in unseren Bibeln.
I'll say this is a complex theme.
It is.
And ihr müsst einfach verstehen, das ist ein sehr komplexes Thema. Es gibt dicke Bücher darüber, die geschrieben worden sind.
But those difficult passages are far more rare than the direct use of the Old Testament.
Genau. Aber nichtsdestotrotz, man muss es nicht komplizierter machen, als es ist. Es gibt wenige Stellen, die irgendwie widersprüchlich zu sein scheinen. Das meiste, wenn man genau hinschaut und sich Zeit nimmt, ist durchaus sehr plausibel. Okay. This is a question I guess every leader asks and wrestles with, and I'd like both of you to give an answer to this. How can we stimulate interest or motivation in young men to really get involved sacrificially, be committed in a church work, in church ministry, even though, and that's a fact, most churches, they're not impressive, they're not big, it's not like a big thing going on, but still, God is looking for faithful workers to do the ministry. Die Frage ist eine, die sich wahrscheinlich jeder Leiter stellt. Wie können wir, oder gibt es irgendwelche Dinge, die uns helfen, gerade junge Männer zu motivieren, wirklich mit Hingabe verbindlich in den Gemeinden einen Dienst wahrzunehmen, auch wenn die Gemeinden oft halt nicht irgendwie eine große Gemeinde sind und uns irgendwie eindrückliche Dinge gibt, sondern einfach treu zu dienen in den Gemeinden, wo Gott sie hingestellt hat, wo er eben auch treue Männer berufen möchte. Wie geht ihr damit um?
Ja, wir haben, ich würde sagen, vier Mittel, um das zu bewirken. Das persönliche Vorbild nenne ich zuerst. Könnt ihr die Reihenfolge auch anders nehmen. Das persönliche Vorbild eines Wandels mit dem Herrn, eines Lebens für den Herrn. Das ist das Erste. Das Zweite, das Lehren. Durch das Lehren des Wortes Gottes wird das Gewissen geweckt und das Wort Gottes hat die Kraft, den Willen der jungen Leute, die wir gewinnen wollen, zum Gehorsam zu bewegen. Dann drittens, für sie beten. Viel Gebet, viel Fürbitte, regelmäßige Fürbitte für sie. Und nachher viertens, auch ermuntern. Und zwar, man kann sie ermuntern durch Gespräche, mit ihnen zusammen sein. Und was ich immer wieder gemacht habe, so auf Auslandreisen, Dienstreisen, manchmal auch in der Schweiz zu Diensten, junge Leute mitgenommen. Also ich habe junge Leute mitgenommen nach Albanien zu einem Dienst, mitgenommen nach Kroatien zu einem Dienst, mitgenommen nach Pakistan. Jedes Jahr versuche ich ein oder zwei junge Leute mitzunehmen nach Pakistan. Und die sind dann einfach dabei. Und viele werden auch durch solche Erfahrungen sehr bewegt, dass in ihnen der Wunsch, der schon da ist, und schon langsamer wach, noch stärker wird und sie wollen dann wirklich noch treuer und hingebungsvoller dem Herrn dienen. Gut.
I agree with all that. I'll just add one level and that's to set some expectations for them. Put a carrot out in front of the horse.
Ich stimme mit allem überein, was Benedikt gesagt hat, aber ich würde noch eine kleine Sache hinzufügen. Erstens, habe ganz gezielte Erwartungen an sie und dann im gewissen Sinne versuch sie auch zu gewinnen oder anzureizen, indem man, das ist halt das Bild, was wir haben, den Apfel oder die Karotte vor den Esel hinhalten, damit er auch tatsächlich in die Richtung läuft, wo er hin soll.
I think there's a lot of young men who would love to get on the field, but they're just intimidated and insecure. They're on the sidelines, and if a godly man can encourage them in some specific ministry and give them an opportunity to succeed or to be corrected.
Ich bin überzeugt, dass es eine gute Anzahl von jungen Männern gibt, die durchaus den Wunsch in ihrem Herzen tragen, in den Dienst zu gehen oder auch in die Mission oder aktiv zu werden. Aber vielleicht sind sie manchmal einfach zu schüchtern oder haben Angst und sie brauchen eine gewisse Ermutigung. Man muss ein bisschen sie in den Arm nehmen und ihnen die Möglichkeit geben, diese Dinge überhaupt mal zu erfahren und auch die Möglichkeit geben, Fehler zu machen und daraus zu lernen, ohne dass man sie gleich abschießt.
Okay.
Obviously, we have an emphasis on God's word and teaching and preaching God's word. The question is, as stated in 1 Corinthians 14:26 and following, as some understand it, does that passage really mean that every man, say, every male being in the church should teach and preach and do that? Is that the meaning of that passage? Es ist offensichtlich so, dass wir ein großes Gewicht hier bei der Konferenz auch als EBTC darauf legen, dass Gottes Wort studiert, aber dann auch gelehrt und gepredigt wird. Und eine Stelle, die in dem Zusammenhang oft genannt wird, ist die Stelle in 1. Korinther 14, 26 und folgende. Und die Frage ist, ist diese Stelle wirklich dahingehend zu verstehen, dass jedes männliche Wesen predigen und lehren sollte in der Gemeinde?
Ja, okay. Vers 26, was steht da? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Sprache, eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Also steht neben Lehre und Auslegung, steht ja auch Psalm, was gemeint ist, vielleicht einen Psalm vorlesen. Eine Offenbarung, das ist etwas, das man empfängt. Und eine Sprache ist auch etwas, das man empfängt und dann äußert. Also hier steht nicht, dass jeder lehrt oder jeder auslegt. Sondern also
es ist kein Ausrufezeichen am Ende des Satzes, sondern es ist eine Feststellung, nicht eine Aufforderung.
Ja, also das wäre das Zweite, was ich sagen wollte. Aber erstens steht hier nicht, dass alle eine Lehre und eine Auslegung haben. Also einige haben das, nicht alle. Und dann sagt Paulus hier nicht, wenn ihr zusammenkommt, soll jeder haben, sondern er beschreibt die Situation, wie sie ist dort. Und damals war es auch so, da empfingen Gläubige noch Offenbarungen, das ist ja jetzt nicht mehr der Fall. Die Offenbarung ist jetzt abgeschlossen. Und so dürfen wir das hier nicht als eine Anweisung geben für Zusammenkünfte, so müssen sie sein. Und er beschreibt, wie es war. Und ich hoffe nicht, dass oder ich denke nicht, dass bei uns, die wir hier sitzen, dass wir in den Gemeinden erwarten, dass an jedem Sonntag eine Sprachenrede da ist. Also ist das eine Situation, die Paulus beschreibt, es war so dann, so sieht es jetzt bei euch aus, und dann gibt er nachher Anleitungen, wie sie mit diesen verschiedenen Beiträgen und Gaben, die da eingesetzt wurden, wie sie sie hantieren sollen, in Ordnung. Ja.
I don't know what he said, but this verse is used in the United States to fuel the brethren movement that says that you shouldn't have every man should come ready to preach and just figure out who's going to do it when you get there.
Bei uns in Amerika ist es oft der Fall, vor allem in den Brüderbewegungen, dass dieser Vers benutzt wird und man sagt dann, naja, alle Männer sollen kommen und man weiß nicht, wer predigt, aber einer von ihnen wird einfach predigen dann an dem. Aber man weiß nicht wer, man weiß auch nicht worüber.
But 1 Timothy 5:17 says the elders who rule well are to be considered worthy of double honor, especially those who work hard at preaching and teaching. There was from the very beginning of the church, there was an occupational dimension of pastoral work and preaching.
1. Timotheus 5 lehrt uns aber auch, dass dort in Bezug auf Älteste und ihre Verantwortung, die sie haben in der Gemeinde, eine Unterscheidung gemacht wird, auch dahingehend, dass diejenigen, die besonders hart oder fleißig arbeiten im Wort und Lehre, doppelter Ehre für würdig geachtet werden sollen. Und das zeigt schon ganz klar auf, dass es selbst unter den Ältesten eine Begabung gab von Gott, dass bestimmte Männer das Lehramt oder Predigen ausüben sollten.
And we know that's payment because the next verse says it is.
Und sie sollen das auch tun und dafür bezahlt werden. Das geht aus dem Kontext und aus dem nächsten Vers ganz deutlich hervor.
And whatever else you want to say.
I?
Yeah.
Ja, ich denke, was wichtig ist in Bezug auf 1. Korinther 14, wenn man den Kontext betrachtet, das Problem der Korinther war ja nicht unbedingt, dass sie zu wenig Leute hatten, die sich beteiligen wollten am Gottesdienst, sondern wenn ihr lest, steht es ja auch, wenn einer bei euch in die Gemeinde kommt, denkt ihr, ihr seid alle verrückt, weil da betet einer, da singt einer, da spricht einer in Sprachen, der tut dieses. Und wie wir vorhin gehört haben, die Korinther hatten einen Drang, ihre Geistesgaben zur Schau zu stellen. Und was Paulus hier in Kapitel 14 eigentlich macht, ist, er versucht, Ordnung in die Sache zu bringen und ihnen zu erklären, wie Geistesgaben gewinnbringend eingesetzt werden können. Nicht zur Selbstverherrlichung, sondern vielmehr zur Erbauung der Gemeinde. Und in dem Sinne darf dieser Vers rein grammatikalisch nicht als Aufforderung verstanden werden, weil es steht kein es steht ja nicht, tut dies. Es ist eine reine Feststellung. Er sagt, an und für sich, bei euch ist mehr als genug von dem. Und das ist ja schön und darüber freuen wir uns auch. Aber wenn ihr all diese guten Dinge jetzt auch gewinnbringend einsetzen wollt, und das seht ihr nachher in den nachfolgenden Versen, dann macht es in folgender Ordnung. Es soll nur einer sprechen, und zwar einer nach dem anderen und auch nur, wenn Auslegung da ist. Er will also Ordnung in die Geschichte bringen und die Leute nicht sagen, was ist eigentlich los mit euch? Wieso habt ihr nichts beizutragen? Das ist absolut nicht das, was dieser Vers sagt. Dann in Anlehnung an die Stelle, die Rick gebraucht hat, denke ich, passt auch Jakobus 3,1 sehr gut, wo Jakobus sagt, werdet nicht viele Lehrer, denn ihr werdet ein härteres, ein strengeres Urteil empfangen. Und von daher müssen wir uns schon bewusst sein, wer sich vor die Gemeinde stellt oder selbst wer sich in der Sonntagsschule vor die Kinder stellt und ihnen eigentlich beibringen will, das ist das, was Gottes Wort lehrt. Der trägt eine große Verantwortung. Das ist keine Sache, die man auf die leichte Schulter nehmen sollte oder zu der man sich gedrängt fühlt, obwohl man überhaupt noch nicht dazu ausgerüstet ist oder noch nicht reif genug ist oder vielleicht auch überhaupt nicht dazu berufen oder begabt ist. In Anlehnung daran auch nochmal Epheser 4,11, wo Paulus ganz klar erklärt, dass Gott der Gemeinde Männer gibt mit einer bestimmten Begabung. Es heißt dort Apostel und Propheten. Die haben wir nach unserer Zeugung nicht mehr. Gemäß Epheser 2,20 ist die Gemeinde auf der Grundlage der Apostel und Propheten gebaut. Und wie wenn ein Haus baut, das Fundament, die Grundlage wird einmal gelegt. Die ist gelegt worden, ist auch gelegt worden im Neuen Testament, was wir überliefert haben von Apostel und Propheten. Aber dann gibt Gott zur Auferbauung, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk. Wir haben das gestern auch von John MacArthur gehört. Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und das sind von Gott begabte Leute, die dieses Amt ausüben sollen. Von daher möchten wir, dass Leute predigen in der Gemeinde, garantiert. Aber es ist keine Aufgabe oder keine Verantwortung, die man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Und die Erwartung, dass jeder Mann das tun sollte, schon gar nicht.
Noch eine kurze Ergänzung. Man beruft sich dabei oft auf das allgemeine Priestertum. Ja. Aber allgemeines Priestertum ist nicht allgemeines Prophetentum. Das muss man wirklich auseinanderhalten. Wir sind alle Priester, alle im Zugang zu Gott, frei hinzuzutreten, aber sind nicht alle berufen zu lehren und zu predigen. Also allgemeines Priestertum, dieses Schlagwort, das in dem Zusammenhang verwendet wird, ist nicht einschlägig. Es trifft daneben.
Vielleicht als Ergänzung dazu auch noch, Nur weil jemand nicht berufen ist, öffentlich zu predigen und zu lehren, heißt das nicht, dass er nicht lehren soll oder sich nicht darin üben soll zu lehren. Weil, wie wir von Rick auch sehr schön gehört haben, als Ehemänner sollen wir eigentlich Pastoren, Hirten unserer Ehefrauen sein oder auch unserer Kinder. Es gibt also verschiedene Level und wir sollen ja alle in dem Sinne unsere Bibel kennen und bereit sein, wie es Petrus auch fordert, Auskunft zu geben über die Hoffnung, die in uns ist, erklären, worin wurzelt unser Glaube, worin ist unsere Hoffnung überhaupt. Und in dem Sinne sollen sicher alle sich in diesen Dingen üben, aber genauso wie jeder das Evangelium erklären soll, ist nicht jeder ein Evangelist, genauso wie jeder gewisse Dinge erklären und lehren soll, ist er nicht ein Lehrer und ein Prediger. Und ich denke, da ist eine sinnvolle, eine vernünftige Unterscheidung einfach angebracht und durchaus biblisch. Also lasst euch nicht in etwas hineindrücken, was die Bibel überhaupt nicht lehrt, dass es so ist.
Amen.
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 Gut. Wir sind langsam am Ende der Konferenz angelangt. Ich denke, ihr habt genug, um nicht zu sagen wahrscheinlich mehr als genug Nahrung bekommen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, wenn ihr das eine oder andere vielleicht nochmal hören möchtet, dass ihr, wie gesagt, die Aufnahmen euch holt, das nochmal durcharbeitet. Es werden auch von verschiedenen Lehren Unterlagen, Skripts mit dabei sein. Ich hoffe, ihr habt so großen Gewinn aus dieser Konferenz und aus den Beiträgen, aus dem Wort Gottes gezogen, wie ich das. Und ich weiß, wie es etliche auch gezogen haben, die Zeugnis abgelegt haben, die einfach gesagt haben, was das alles in ihnen bewegt hat, welche Gedanken es angestoßen hat, auch ganz praktisch für ihr Leben, welche Schritte sie sich überlegen und prüfen vor dem Herrn, die es zu gehen gilt oder wo auch Dinge vielleicht ausgeräumt oder aufgeräumt werden müssen. Und all das ist die Wirkung des Wortes Gottes, von dem Gott sagt, dass es nicht leer zurückkommt. Es vollbringt das, wozu es ausgesandt wurde. Und es ist mein Gebet, dass dieser Same, das Wort Gottes, wirklich auf vorbereiteten Grund, auf guten Boden gefallen ist, Wurzeln schlägt, aufgeht und wir uns in den kommenden Jahren, wenn wir uns wieder sehen, da und dort, auch erkennen können, welche Früchte es trägt. Früchte letztendlich, die dazu dienen, dass Gott verherrlicht wird. Weil Jesus sagt, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr hingeht und viel Frucht bringt. Wir haben es mehrmals gehört, wir sollen das Wort lesen, studieren, nicht nur einfach nur um zu verstehen, sondern in erster Linie um ihm zu gehorchen, um das zu tun, was Gott uns zeigt. Und das ist mein Gebet für euch alle, auch für uns selbst, auch für uns Sprecher, dass Gottes Wort beständig an uns wirken möge und wir das erfahren, als Vorbilder vorangehen in der Heiligung, damit auch die Gemeinden, wo Gott uns hingestellt hat, wie wir es gestern gehört haben, in der Heiligung heranwachsen und wir dadurch ein Zeugnis, ein Licht sind in einer finsteren Welt.
Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebtc.org/podcast.